Das Bekenntnis. In der Einheit des göttlichen Wesens sind drei Personen, die eines Wesens, einer Macht und einer Ewigkeit sind, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Der Vater ist von niemandem, weder gezeugt noch ausgehend. Der Sohn ist ewig vom Vater gezeugt. Der Heilige Geist geht ewig vom Vater und vom Sohn aus. Westminster Bekenntnis, Kapitel 2, Abschnitt 3. Einleitung. Wer Gott ist, das beantwortet kein Mensch aus eigener Kraft. Wir können die Sterne zählen und die Tiefen der Meere ausloten. Wir können die Gesetze der Natur in Formeln fassen und die Geschichte der Erde in Jahrmillionen vermessen. Aber wenn der Mensch vor der Frage steht, wer Gott in seinem innersten Wesen ist, dann verstummt alle menschliche Weisheit. Dann gilt nur, Gott selbst muss sich uns offenbaren. Und er hat es getan. Was das Westminster-Bekenntnis in diesem dritten Abschnitt entfaltet, gehört zum Zentrum dessen, was die Kirche zu sagen hat. Es ist die Lehre von der heiligen Dreieinigkeit. Keine theologische Spekulation für Gelehrte in staubigen Bibliotheken. Keine abstrakte Formel, die man zur Konfirmation auswendig lernt und dann vergisst. Das Bekenntnis legt uns hier das Herzstück des christlichen Glaubens vor. Der Gott, der uns erschaffen hat, der uns erlöst und der uns heiligt, ist ein Gott in drei Personen. Kein Rätsel, das wir lösen müssen. Eine Wirklichkeit, in die wir hineingenommen werden. Die reformierten Kirchen der Schweiz haben diese Wahrheit von ihren Anfängen an bekannt. Zwingli predigte sie vom Großmünster herab. Bullinger schrieb sie in das zweite helvetische Bekenntnis. Calvin entfaltete sie mit der Genauigkeit, die seine Institutio auszeichnet. Und wenn wir heute über diese wenigen Sätze des Westminster-Bekenntnisses nachdenken, dann nicht als unbeteiligte Zuschauer. Wir haben durch den Sohn Zugang zum Vater. Der Geist hat in uns Wohnung genommen. Die Trinität ist nicht allein Lehre. Sie ist Leben. Die biblischen Grundlagen. Das Bekenntnis will nichts Neues sagen. Es fasst zusammen, was die Heilige Schrift selbst lehrt. Und die Schrift ist durchdrungen von der Wirklichkeit des dreieinigen Gottes, vom ersten bis zum letzten Blatt. Schon im Anfang, als Finsternis über der Urflut lag, lesen wir, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wer spricht da? Zu wem spricht er? Der eine Gott redet in der Mehrzahl. Die Rabbiner rangen mit diesem Vers. Die Kirchenväter erkannten darin den ersten Hinweis auf die Dreieinigkeit. Noch bevor der Mensch fällt, noch bevor die Heilsgeschichte beginnt, leuchtet die trinitarische Wirklichkeit auf. Die Schöpfung selbst ist ein Werk des dreieinigen Gottes, der Vater spricht, der Sohn ist das Wort, durch das alles geschaffen wird, der Geist schwebt über den Wassern. Als die Fülle der Zeit kam, trat die Dreieinigkeit in eine Klarheit, die niemand übersehen kann. Am Jordan, als Jesus getauft wurde, tat sich der Himmel auf. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater redet. Der Sohn steht im Wasser, gehorsam bis zum Tod. Der Geist fuhr herab wie eine Taube und kam über ihn. Kein prophetisches Bild, kein Gleichnis. Drei Personen, eine Wirklichkeit. Der Vater salbt, der Sohn wird gesalbt. Der Geist ist die Salbung. Der Auferstandene gab seiner Kirche das Siegel dieser Wahrheit im Missionsbefehl, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Grammatik ist präzise, auf den Namen, Einzahl. Nicht auf die Namen dreier Götter. Der eine Name des einen Gottes, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Jede christliche Taufe, ob in der Limmat in Zürich, im Genfersee oder im Ganges, ruft diese Wahrheit aus. Wer auf den dreieinigen Namen getauft ist, gehört dem dreieinigen Gott. Der Apostel Paulus schließt seinen zweiten Brief an die Korinther mit einem Segenswunsch, der durch die Jahrhunderte hallt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gnade hat ihren Quell im Sohn, der für uns gestorben ist. Die Liebe hat ihren Ursprung im Vater, der den Sohn sandte. Die Gemeinschaft wirkt der Geist, der uns untereinander und mit dem dreieinigen Gott verbindet. Paulus denkt trinitarisch, denn er weiß als Jude, der eine Gott Israels hat sich in Jesus Christus und im Geist als der Dreieinige offenbart. Das innerste Geheimnis spricht Johannes aus, wenn er sein Evangelium eröffnet. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Wenige Verse später, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Der Sohn ist nicht geschaffen. Er war im Anfang. Er war bei Gott, dem Vater, in ewiger Gemeinschaft. Und er war Gott, dem Vater wesensgleich. Als er Mensch wurde, blieb er, der er ewig war. Auf diesem Fundament ruht die ganze Trinitätslehre, die wahre, ewige Gottheit des Sohnes. Im Abschiedsgespräch verheißt Jesus den Tröster, den Heiligen Geist, der vom Vater ausgeht. An Pfingsten erfüllt sich diese Verheißung. Die Apostel, die kurz zuvor noch hinter verschlossenen Türen saßen, treten hinaus und verkünden in allen Sprachen die großen Taten Gottes. Der Geist ist keine unpersönliche Kraft, kein bloßes Fluidum göttlicher Energie. Er ist Person, eine Person, die lehrt, tröstet, überführt, betet. Er geht vom Vater und vom Sohn aus, gesandt in die Welt, um das Werk Christi an den Herzen der Erwählten anzuwenden. Der Epheserbrief fasst das Wirken des dreieinigen Gottes in einem Lobpreis zusammen, der den ganzen Ratschluss der Erlösung umspannt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Der Vater hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Der Sohn hat uns erlöst durch sein Blut. Der Geist ist Siegel und Anzahlung unseres Erbes. Von Ewigkeit zu Ewigkeit handelt der dreieine Gott an uns und für uns. Unsere Errettung ist nicht das Werk eines einsamen, fernen Gottes. Sie ist das gemeinsame Werk des Vaters, der den Plan fasste, des Sohnes, der ihn ausführte, und des Geistes, der ihn in uns zur Vollendung bringt. So durchzieht die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes die ganze Schrift. Nicht als fertige Formel, die irgendwo abzulesen wäre, sondern als lebendige Gegenwart, die sich in der Heilsgeschichte entfaltet. Die Kirche brauchte Jahrhunderte, um diese biblische Wahrheit in die präzise Sprache des Bekenntnisses zu fassen. Aber die Wahrheit selbst stand von Anfang an fest, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist der dreieine Gott. Was die Westminster-Väter meinten. Als sich die Westminster-Synode im Juli 1643 in der Kapelle Heinrich VII in Westminster Abbey versammelte, stand sie vor einer Aufgabe, für die es keine Vorlage gab. England war im Bürgerkrieg. Die Kirche war zerrissen. Die reformierte Lehre, für die so viele ihr Leben gelassen hatten, musste neu formuliert werden, präzise genug, um Irrtümer abzuwehren, klar genug, um Gemeinden zu unterweisen. Der dritte Abschnitt des zweiten Kapitels nimmt sich der Trinitätslehre an. Die Formulierung wirkt auf den ersten Blick schlicht. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass sie Jahrhunderte theologischer Arbeit verdichtet. In der Einheit des göttlichen Wesens sind drei Personen jedes Wort mit Bedacht gesetzt. Einheit des Wesens. Wahrt den biblischen Monotheismus gegen den Vorwurf, die Christen lehrten drei Götter. Personen übersetzt das griechische Hypostasis und das lateinische Persona, wie sie die alte Kirche auf den Konzilien von Nicäa und Konstantinopel festgelegt hatte. Dass die Väter den lateinischen Begriff Persona wählten, war kein Zufall. Das englische Wort Person trug zu ihrer Zeit noch stärker die Vorstellung eines individuellen menschlichen Selbst. Die Väter wussten, jede menschliche Sprache stößt vor diesem Geheimnis an ihre Grenzen. Calvin selbst, auf den sich die Westminster-Väter stützten, warnte davor, die trinitarischen Begriffe zu pressen. Sie sind Hilfsmittel, mehr nicht. Aber ohne sie öffnet sich die Tür zu den schlimmsten Irrlehren. Gegen wen argumentierten die Westminster-Väter? In erster Linie gegen die Socinianer, die Anhänger Fausto Socinis. Die Socinianer leugneten die Gottheit Christi und des Heiligen Geistes radikal. Für sie war Jesus ein bloßer Mensch, wenn auch ein außergewöhnlicher. Der Geist galt ihnen als unpersönliche Kraft Gottes. Die Trinitätslehre war in ihren Augen eine philosophische Verirrung, die das einfache biblische Zeugnis verdunkle. Die socinianische Bewegung hatte in Polen und Siebenbürgen Fuß gefasst, aber ihre Schriften wurden auch in England gelesen. Der rakovianische Katechismus, das socinianische Lehrbuch, war den Theologen in Westminster wohlbekannt. Eine zweite Front kam hinzu, radikale Spiritualisten und Enthusiasten, die sich auf innere Erleuchtungen beriefen und darüber die objektive Lehre der Schrift verachteten. Für sie war die Trinität eine Erfahrungstatsache, keine offenbarte Lehre, die mit klaren Worten bekannt werden muss. Die Westminster-Väter bestanden darauf, der Glaube an den dreieinigen Gott muss schriftbegründet sein und bekenntnisgeschützt. Die Formulierung eines Wesens, einer Macht und einer Ewigkeit. Wehrt jede Unterordnung des Sohnes oder des Geistes unter den Vater ab, die deren wahre Gottheit antasten würde. Der Sohn ist nicht weniger Gott als der Vater. Der Geist ist nicht weniger Gott als Vater und Sohn. Sie teilen dasselbe göttliche Wesen, dieselbe Allmacht, dieselbe Ewigkeit. Was den Vater zu Gott macht, das macht auch Sohn und Geist zu Gott. Die zweite Hälfte des Abschnitts wendet sich den innertrinitarischen Beziehungen zu. Hier sprechen die Väter die Sprache der Schrift, der Sohn ist gezeugt, nicht geschaffen. Der Geist geht aus, vom Vater und vom Sohn. Das kleine Wörtchen ewig ist das Entscheidende. Es gab keinen Moment, in dem der Sohn nicht war. Keinen Moment, in dem der Geist nicht war. Zeugung des Sohnes und Ausgang des Geistes sind ewige Akte im inneren Leben Gottes, nicht Ereignisse in der Zeit. Dass der Geist auch vom Sohn ausgeht, das Filioque, war den Westminster-Vätern selbstverständlich. Es entspricht der westlichen, augustinischen Tradition und war im athanasianischen Bekenntnis festgehalten. Die reformierten Bekenntnisse der Schweiz, insbesondere Bullingers zweites helvetisches Bekenntnis, lehrten es nicht anders. Die Väter in Westminster wussten um die Spannungen mit der Ostkirche in dieser Frage. Aber sie konnten nicht anders, als dem biblischen Zeugnis zu folgen, Christus selbst sendet den Geist und haucht ihn seinen Jüngern zu. Der Geist nimmt von dem, was Christi ist. Darum geht er vom Vater und vom Sohn aus. Die Kürze dieses Abschnitts täuscht. In wenigen Zeilen verdichtet sich die Arbeit von 13 Jahrhunderten kirchlicher Theologie. Was Athanasius gegen Arius durchdachte, was die Kappadokier gegen die Pneumatomachen formulierten, was Augustinus in seinem Werk über die Trinität entfaltete, all das steht im Hintergrund dieser präzisen, beinahe nüchternen Formulierung. Kein Produkt menschlicher Spekulation. Die demütige Antwort des Glaubens auf die Frage, wer ist der Gott, der sich in Jesus Christus und im Heiligen Geist offenbart hat? Theologische Tiefe. Die reformierte Theologie hat das trinitarische Dogma nie als trockene Orthodoxie behandelt. Von Zwingli bis Calvin, von Bullinger bis zu den Puritanern zieht sich eine Linie, die Erkenntnis des dreieinigen Gottes ist wahr. Und sie ist heils notwendig. Für Huldrych Zwingli war die Trinitätslehre die Voraussetzung des rechten Gottesdienstes. In De vera et falsa religione. Von 1525 seiner Schrift an Franz I. von Frankreich entfaltet er, wahre Religion setzt den wahren Gott voraus, und dieser Gott ist der Dreieine. Zwingli dachte dabei durchaus praktisch. Wer den Sohn nicht als wahren Gott bekennt, sucht sein Heil bei einem Geschöpf und verfehlt den Schöpfer. Wer den Geist nicht als göttliche Person verehrt, vertraut auf menschliche Kräfte und verfehlt die Heiligung. Der Zürcher Reformator verband die höchste Spekulation mit der konkretesten Anwendung, an der Trinität hängt deine Seligkeit. Heinrich Bullinger, Zwinglis Nachfolger am Großmünster und der große Systematiker der frühen reformierten Kirche, widmete der Trinität breiten Raum. In den Dekaden, seinen 50 Predigten über die Hauptstücke des christlichen Glaubens, die in ganz Europa gelesen wurden, zeigt er, die Dreieinigkeit ist nicht eine Lehre unter vielen. Sie ist der hermeneutische Schlüssel zur ganzen Schrift. Bullinger legt besonderen Wert auf die Einheit des Handelns Gottes nach außen, die Opera Trinitatis ad extra sant indivisa. Was der dreieine Gott nach außen hin tut, das tut er gemeinsam. Die Schöpfung ist nicht allein Werk des Vaters, sondern des Vaters durch den Sohn im Geist. Die Erlösung ist nicht allein Werk des Sohnes, sondern des Vaters durch den Sohn im Geist. Die Heiligung ist nicht allein Werk des Geistes, sondern des Vaters durch den Sohn im Geist. Diese Wahrheit bewahrt vor der Versuchung, die drei Personen gegeneinander auszuspielen, als wäre der Vater zornig, der Sohn gnädig, der Geist eine unbestimmte Kraft. Johannes Calvin brachte die reformierte Trinitätslehre zu ihrer reifsten Gestalt. Im ersten Buch der Institutio, in den Kapiteln über die Trinität, zeigt er sich als treuer Schüler der altkirchlichen Dogmen, aber auch als selbstständiger Denker. Gegen Servet, der ihn persönlich herausforderte und den er in Genf vor Gericht stellte, verteidigte Calvin die ewige Gottheit des Sohnes mit einer Leidenschaft, die für den sonst so beherrschten Genfer selten war. Calvin wusste, wenn der Sohn nicht wahrer Gott ist, ist unser Heil verloren. Dann hat uns nicht Gott selbst erlöst, sondern ein Geschöpf. Und ein Geschöpf kann keine unendliche Schuld tilgen. Calvins Lehre vom Testimonium Internum Spiritus Sancti, dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes, verdient hier einen eigenen Akzent. Der Geist bezeugt nicht nur die Schrift als Gottes Wort. Er bezeugt auch, dass der Vater im Sohn unser Vater geworden ist. Der Geist nimmt uns in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott hinein. Calvin spricht von einer geheimen Einwirkung des Geistes, durch die wir gewiss werden, dass Gott in Christus uns gnädig ist. Trinitarische Lehre und trinitarische Erfahrung sind bei ihm untrennbar. Man kann den dreieinigen Gott nicht wahrhaft erkennen, ohne von ihm ergriffen zu sein. Die puritanische Theologie führte diesen Faden weiter. Thomas Watson entfaltet in seinem Body of Divinity, einer Auslegung des Westminster-Katechismus, die Trinität mit einer Wärme und Anschaulichkeit, die den Leser unmittelbar anspricht. Er vergleicht die drei Personen mit der Sonne, der Vater ist die Sonne selbst, der Sohn der Strahl, der von ihr ausgeht, der Geist die Wärme, die von beiden kommt. Unvollkommene Bilder, ja. Aber sie helfen dem einfachen Gläubigen, das Geheimnis zu fassen, ohne es aufzulösen. A.A. Hodge, der presbyterianische Theologe des 19. Jahrhunderts, betonte in seinen Auslegungen des Westminster-Bekenntnisses, die Trinitätslehre ist keine abstrakte Metaphysik. Sie ist die Voraussetzung für das Verständnis der Erlösung. Nur wenn Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, kann er Mittler sein zwischen Gott und Mensch. Nur wenn der Geist Gott ist, kann er in uns wohnen und uns heiligen. Hodge fasst es so, die Trinität ist das Geheimnis der Gottheit, aber ein offenbartes Geheimnis, das sich in der Heilsökonomie entfaltet. Wir erkennen den dreieinigen Gott, indem wir erleben, was er an uns tut. Das Verhältnis der Immanenten zur ökonomischen Trinität ist für das Verständnis der reformierten Position entscheidend. Dieses Begriffspaar übernahm die reformierte Theologie aus der altkirchlichen Tradition. Die immanente Trinität bezeichnet das innere Leben Gottes, wie es von Ewigkeit her in ihm selbst besteht, die Zeugung des Sohnes, der Ausgang des Geistes. Die ökonomische Trinität bezeichnet Gottes Handeln in der Heilsgeschichte, der Vater sendet den Sohn, der Sohn sendet den Geist. Die Regel lautet, die ökonomische Trinität bildet die Immanente ab. Gott offenbart sich in der Geschichte so, wie er in Ewigkeit ist. Er spielt uns keine Rolle vor. Wenn der Sohn in der Zeit gesandt wird, dann deshalb, weil er von Ewigkeit her vom Vater ausgeht. Wenn der Geist an Pfingsten ausgegossen wird, dann deshalb, weil er von Ewigkeit her vom Vater und vom Sohn ausgeht. Diese Einsicht bewahrt vor zwei Irrtümern. Der erste ist der Modalismus, die drei Personen wären nur Erscheinungsweisen des einen Gottes, Masken, die Gott in der Geschichte aufsetzt und wieder ablegt. Wenn der Vater im Alten Testament, der Sohn im Evangelium und der Geist in der Kirche handelt, dann wären das nach modalistischem Verständnis drei Rollen desselben Schauspielers. Aber die Schrift zeigt etwas anderes, der Vater sendet den Sohn, der Sohn betet zum Vater, der Geist verherrlicht den Sohn. Das sind keine Rollen. Das sind wirkliche Personen in wirklicher Gemeinschaft. Der zweite Irrtum ist der Tritheismus, der die drei Personen als drei Götter denkt. Dagegen steht das biblische Zeugnis von der Einheit Gottes und das Bekenntnis der Väter, dass die drei Personen eines Wesens sind. Pierre Viret, der Reformator der Westschweiz und enger Freund Calvins, brachte die Trinitätslehre in eine besonders volkstümliche Sprache. In seinen populären Schriften aus Lausanne und Genf verglich er die Dreieinigkeit mit der menschlichen Seele, eins und doch in Verstand, Wille und Gefühl gegliedert. Solche Bilder sind nicht perfekt. Aber Viret wusste, der Bauer im Wattland muss den dreieinigen Gott ebenso bekennen können wie der Professor in Genf. Das Evangelium ist für alle. Theodor Beza, Calvins Nachfolger in Genf, verteidigte die Trinitätslehre in seinen akademischen Disputationen mit einer Schärfe, die heute manchem anstößig erscheinen mag. Beza war kein kalter Dogmatiker. Seine Verteidigung der Gottheit Christi erwuchs aus der tiefen Überzeugung, an dieser Frage hängt das Heil. Wer den Sohn vom Thron der Gottheit stößt, hat keinen Erlöser mehr. Keine akademische Spitzfindigkeit. Sondern die Frage, ob ich am jüngsten Tag vor einem Richter stehe, der selbst Gott ist und dessen Urteil darum endgültig und gerecht, oder ob ich einem Geschöpf ausgeliefert bin, das selbst gerichtet werden muss. So durchzieht die theologische Reflexion der Trinität die gesamte reformierte Tradition. Sie dient dem einen Ziel, dass der dreieine Gott erkannt, angebetet und gepriesen werde, wie er sich in der Schrift offenbart hat. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre von der heiligen Dreieinigkeit prägt das ganze christliche Leben. Sie reicht von der ersten Stunde des Glaubens bis zum letzten Atemzug. Wer den dreieinigen Gott erkannt hat, lebt anders. Er betet anders. Er leidet anders. Er stirbt anders. Erstens, der Glaube an den dreieinigen Gott bewahrt dich vor der größten aller Sünden, dem geistlichen Hochmut. Der natürliche Mensch formt sich einen Gott nach seinem eigenen Bild. Was er an Gott verstehen kann, macht er zum Messstab. Was darüber hinausgeht, erklärt er für Aberglauben oder Metaphysik. Aber der dreieinige Gott ist größer als dein Verstand. Dass Gott eins im Wesen und drei in Personen ist, übersteigt jede menschliche Logik. Das ist kein Mangel der Lehre, sondern ihre Stärke. Ein Gott, den du vollständig verstehen könntest, wäre nicht Gott, sondern ein Götze deiner eigenen Vernunft. Die Trinitätslehre demütigt den Verstand und weitet das Herz. Sie lehrt dich anzubeten, wo du nicht begreifen kannst. Keine Kapitulation der Vernunft, sondern ihre höchste Bestimmung, sich dem zu beugen, der größer ist als alle Vernunft. Zweitens, das Gebet wird trinitarisch oder es ist kein christliches Gebet. Du betest durch den Sohn im Geist zum Vater. Das ist die Ordnung des Gebets, die uns die Schrift lehrt. Der Vater empfängt das Gebet, er ist der Ursprung aller Segnung. Der Sohn vermittelt das Gebet, durch ihn allein haben wir Zugang zum Vater, sein versöhnendes Blut hat den Vorhang zerrissen. Der Geist ermöglicht das Gebet, er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Prüf dein Gebetsleben an dieser trinitarischen Struktur. Betest du, ohne den Namen Jesu bewusst in Anspruch zu nehmen? Dann betest du nicht als Christ. Vertraust du auf deine eigene Beredsamkeit statt auf das Wirken des Geistes? Dann betest du im Fleisch, nicht im Geist. Ein trinitarisches Gebetsleben ruft den Vater an, stützt sich auf den Sohn und wird vom Geist getrieben. Drittens, deine Heilsgewissheit ruht auf einem dreifachen Fundament, das der dreieine Gott selbst gelegt hat. Der Vater hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Nicht weil er deinen Glauben voraussah. Nicht weil du besser wärst als andere. Aus freier, souveräner Gnade. Der Sohn hat dich erlöst durch sein Blut am Kreuz. Er hat deine Schuld vollständig bezahlt, so dass keine Verdammnis mehr bleibt für die, die in ihm sind. Der Geist hat dich aus dem geistlichen Tod erweckt, dir den Glauben geschenkt und versiegelt dich für den Tag der Erlösung. Was willst du mehr an Gewissheit? Der Vater will dich retten. Der Sohn hat dich gerettet. Der Geist bewahrt dich zur Rettung. Wenn der dreieinige Gott auf deiner Seite steht, wer kann wider dich sein? Gründe deine Heilsgewissheit nicht auf die Stärke deines Glaubens, sondern auf die Stärke des dreieinigen Gottes, an den du glaubst. Viertens, die Trinitätslehre gibt den tiefsten Grund für die Gemeinschaft unter Christen. Der dreieine Gott selbst ist Gemeinschaft. Von Ewigkeit her liebt der Vater den Sohn, liebt der Sohn den Vater, und der Geist ist das Band dieser Liebe. Gott brauchte die Welt nicht, um Liebe zu haben. Er war Liebe in sich selbst, vor aller Schöpfung. Und dieser Gott der Gemeinschaft nimmt dich hinein in seine Gemeinschaft. Jesus betet im hohepriesterlichen Gebet, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Die Einheit der Christen untereinander ist ein Abbild der Einheit des dreieinigen Gottes. Das verurteilt jeden kirchlichen Parteigeist. Das entlarvt den Stolz auf die eigene Denomination. Wenn der Vater und der Sohn eins sind, wie kannst du dann mit deinem Bruder in Christus nicht eins sein wollen? Einheit ist nicht Gleichgültigkeit. Aber wo der dreieinige Name in der Taufe über einem Menschen ausgesprochen wurde, da ist ein Bruder, eine Schwester. Mit ihnen bist du verbunden in einer Gemeinschaft, die tiefer reicht als alle Differenzen. Fünftens, in der Anfechtung, wenn du nicht weißt, ob Gott dir noch gnädig ist, richte deinen Blick auf die unterschiedliche Weise, wie die drei Personen dir begegnen. Der Vater erscheint dir vielleicht fern und unerbittlich. Der Sohn aber ist dir nahe gekommen, hat dein Fleisch angenommen, deine Tränen geweint, deinen Tod geschmeckt. Er weiß, was es heißt, von Gott verlassen zu sein. Und er hat es für dich getragen. Der Geist ist in dir. Er seufzt in dir. Er schreit in dir, aber, lieber Vater, du magst das Gefühl der Kindschaft verloren haben. Der Geist hat es nicht verloren. Er schreit weiter, auch wenn deine Stimme verstummt ist. Der Vater mag deinem Empfinden nach fern sein, der Sohn hat ihn versöhnt und der Geist hält die Verbindung aufrecht. Darum, höre nicht auf deine Gefühle. Höre auf den dreieinigen Gott, der in seinem Wort zu dir spricht. Sechstens, der trinitarische Glaube gibt dir den Schlüssel zum Verständnis der ganzen Schöpfung. Alles, was ist, trägt Spuren des dreieinigen Gottes. Die Alten sprachen von den Vestigia Trinitatis, den Spuren der Dreieinigkeit in der Schöpfung. Die Zahl 3 durchzieht die Wirklichkeit. Die Struktur der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der Aufbau des Menschen, Leib, Seele, Geist. Die Grundformen des Erkennens, Wahrheit, Güte, Schönheit. Das sind schwache Abglanzungen. Aber sie zeigen, der dreieinige Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Wenn du morgens die Alpen im Frühlicht siehst, wenn du das Lachen eines Kindes hörst, wenn du die Ordnung der Gestirne betrachtest, in all dem leuchtet die Herrlichkeit des Vaters, der durch den Sohn im Geist alles geschaffen hat. Der trinitarische Glaube öffnet dir die Augen für eine Welt, die von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Gebet. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, wir preisen dich für die Offenbarung deines Wesens in der Heiligen Schrift. Du hast dich nicht verborgen gehalten in unzugänglichem Licht, sondern du hast zu uns geredet durch die Propheten und zuletzt durch deinen Sohn. Herr Jesus Christus, ewiger Sohn des Vaters, wir beten dich an. Du warst im Anfang bei Gott und warst Gott. Du hast die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, nicht als Raub festgehalten, sondern hast dich entäußert und Knechtsgestalt angenommen. Du bist uns gleich geworden, hast unter uns gewohnt, hast unsere Sünde getragen an deinem Leib auf dem Holz. Dir sei Lob und Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heiliger Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, wir bitten dich, komm und erfülle unsere Herzen. Wir sind dunkel, du bist Licht. Erleuchte uns. Wir sind tot, du bist Leben. Erwecke uns. Wir sind schwach, du bist Kraft. Stärke uns. Ohne dich können wir nicht einmal Jesus einen Herrn nennen. Dreieiniger Gott, wir bekennen, dass unsere Gedanken zu klein sind für deine Größe. Nimm uns das närrische Verlangen, dich verstehen zu wollen, und schenke uns die Demut, dich anzubeten. Lass uns nicht spekulieren, wo du dich nicht offenbart hast. Aber lass uns festhalten, was du klar und deutlich in deinem Wort bezeugt hast. Gib uns die Gnade, in der Gemeinschaft mit dir zu leben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Lass uns beten durch den Sohn im Geist zum Vater. Lass uns dir dienen in der Kraft des Geistes nach dem Vorbild des Sohnes zur Ehre des Vaters. Lass uns einst vor deinem Thron stehen, aufgenommen in die ewige Gemeinschaft der Liebe, die du in dir selbst bist. Dir, dem dreieinigen Gott, sei alle Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.